Herzlich willkommen zum Westlotto Spielstudio. In jeder Folge hören Sie hier eine Glücksspielpersönlichkeit. Wer das ist, wissen Sie zum Start der Folge genauso wenig wie unser Gastgeber Axel Weber. Aus einer Branchenliste wurde ein Gast ausgewählt. Bringen Sie in Erfahrung, wer das ist. Viel Spaß beim Hören. Und nun, los geht's.
Spielstudio, der Westlotto Glücksspiel-Podcast mit Axel Weber.
Und ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich. Das Ende der Sommerpause steht vor der Tür und es gibt dann natürlich naturgemäß zwei Dinge. Ob sie gut sind oder schlecht, das mögen Sie selber bewerten. Erstens, der Bundestag kehrt bald zurück und für uns alle greifen dann wahrscheinlich auch die Reformen. Und zweitens, der Start in die Bundesliga-Saison 26/27. Hoffen wir da mal auf guten Fußball? Und natürlich Hitzesommer, wem sage ich das? Aber wir kommen hier nicht ins Schwitzen, denn bei uns steigt der Blutdruck schon alleine wegen der bevorstehenden Überraschung. Und die Überraschung ist ja ein Kernelement vom Spielstudio, dem Podcast der Glücksspielbranche von Westlotto. Mein Name ist Axel Weber und Sie wissen, einmal im Monat tausche ich meinen Schreibtisch gegen dieses Mikrofon, um mit Menschen zu sprechen, die diese Branche bewegen. Oder vielleicht prägen sogar. Ich bin gespannt auf meinen Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin heute. Wer ist es?
Manfred Stoffers. Unser heutiger Gast ist Gesellschaftsdenker und Branchenstratege. Mit einem Werdegang voller Wendungen und doch einer klaren Linie. Er steht heute an der Spitze eines der größten Glücksspielunternehmen Europas. Manfred Stoffers studierte in einer Zeit, als sich unterschiedliche Disziplinen noch frei parallel studieren ließen. Mit der Zeit kristallisierten sich Jura und Pädagogik als Schwerpunkte heraus. So vielseitig wie sein Studium ist auch sein beruflicher Werdegang. Er führte ihn durch den Jugendschutz, die Kommunikationsforschung und die Uhrenindustrie bis in den Profifußball als Geschäftsführer beim TSV 1860 München. Über die Antisemitismus und später die Vorurteilsforschung fand er zu seinem Lebensthema, dem Schutz der Freiheit und dem Kampf gegen Vorurteile und damit zum Glücksspiel. Seit 2024 ist er stellvertretender Vorstandssprecher der Merkur Group, einem der führenden Unternehmen der deutschen Glücksspielwirtschaft. Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen die großen Fragen der Branche: der Glücksspielstaatsvertrag, das Verhältnis von staatlichem und gewerblichem Spiel und der Kampf gegen den Schwarzmarkt. Spielerschutz, davon ist er überzeugt, gelingt durch positive Aufmerksamkeit, nicht durch den erhobenen Zeigefinger. Willkommen im Westlotto Spielstudio. Manfred Stoffers, stellvertretender Vorstandssprecher der Merkur Group.
Lieber Herr Stoffers, ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich.
Hallo Herr Weber, ich begrüße Sie ebenfalls.
Freut mich, dass Sie heute mein Gast sind. Herr Stoffers, habe ich auch schon lange drauf gewartet, auch gar nicht mehr damit gerechnet, dass Sie zusagen. Vielleicht war es auch nur ein Terminproblem über die letzten 40 Ausgaben. Aber jetzt habe ich Sie vor dem Mikrofon und ich glaube, uns steht eine tolle halbe Stunde bevor.
Ja, mein Leitspruch ist ja always late, but worth the wait. Vielleicht ist das da auch hier ein gutes Zeichen dafür, dass ich jetzt der 40., 41., 42. oder der x-te geworden bin in der Auswahl Ihrer Gesprächspartner.
Nee, der x-te sind Sie ja mit Sicherheit nicht in der Glücksspielbranche, denn man kennt Sie. Sie sind nicht nur ein profunder Kenner der Glücksspielbranche, sondern Sie sind seit Jahren auch ein wesentlicher Gestalter. Dabei war Ihr Lebensweg ja alles andere als geradlinig, wie wir gerade gehört haben. Jura, Pädagogik, Fußball, das weiß ich natürlich, haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Und dann auch ein bisschen Wissenschaft, Verbraucherschutz und Uhrenindustrie, da komme ich gleich noch drauf. Welches Glücksspiel ist Ihnen das Liebste?
Das Leben. Weil für mich absolut klar ist, dass der Zufall das evolutionäre Grundprinzip ist. Früher hat man ja gedacht, irgendwie Zufall gäbe es nicht und insbesondere wir, und da kenne ich Sie ja auch ein bisschen, wir mit einem religiösen Hintergrund haben immer an Fügung geglaubt, glauben auch teilweise immer noch, aber wenn man das evolutionäre Grundprinzip ist, dann ist es Zufall, das auch unser Leben bestimmt. Und diesen Zufall sich auszusetzen ist das Lustvollste, was man tun kann, weil wir haben diesen unstillbaren Hunger nach dem Zufall. Und das, was ich jetzt tue im Bereich der Glücksspielwirtschaft, ist nichts anderes, als diesen beglückenden Zufall zu inszenieren.
zu inszenieren ist ein schönes Wort. Man muss natürlich auch Geld dafür bezahlen. Ne? Und ich meine, mich zu erinnern, einer der Sprüche, die Paul Gauselmann geprägt hat und die Sie nicht müde wurden, auch immer wieder zu erwähnen, war, das Glücksspiel ist es für kleines Geld die Freude? Sie könnten mich korrigieren.
Ja, wir haben ja zwei unterschiedliche Formen von Glücksspiel. Es gibt ja die Glücksspiele, da kommen wir aber später vielleicht noch zu, bei denen es um Geld geht, und es gibt die Glücksspiele, bei denen es mit Geld gespielt wird. Und wir sind eher die mit Geld spielen. Das heißt, unser Gast, oder wenn ich an Glücksspielen teilnehme, die wir veranstalten, der zahlt dafür, dass wir diesen Zufall organisieren. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil der sagt nicht, hey, gib mir mal für 2 Euro einen Zufall. Nein, er setzt dieses Geld ein, um damit auch die Erregungsamplitude zu gestalten. Ne? Denn 20 Cent, 10 Cent, 20 Cent, was unser augenblicklicher Maximaleinsatz ist beim gewerblichen Automatenspiel, das sind ja Peanuts. Da kommt ja nicht so viel an Erregung zustande, an Kribbeln im Bauch. Wenn ich mehr Kribbeln im Bauch haben will, setze ich etwas mehr Geld ein. Geld ist insofern in diesem Fall ein Gefühlsverstärker. Und wenn ich dann sehe, wie viel Geld von dem eingesetzten Geld werden den Kunden wieder zurückgeben, das sind im Durchschnitt 97%, dann ist das, glaube ich, und der Rest, der natürlich auch beträchtlich sein kann, ist das, womit unsere Dienstleistung bezahlt wird, ist das eigentlich ein fairer Deal.
Es wird ja viel Geld eingesetzt zum Spielen, und man könnte aus dem, was Sie gesagt haben, natürlich sagen, okay, in der Definition, wie Sie damit umgehen, ist es Spielgeld für die Menschen. Aber ist es wirklich immer nur wenig Geld? Wir haben ja gerade auch gesagt, naja, wenn ich mehr kribbeln will im Bauch, dann setze ich auch mehr Geld ein. Ist es immer nur der Trigger, dass man also mehr gewinnen möchte?
Wer mehr gewinnen möchte, spielt Lotto. Weil das sind ja unsere unterschiedlichen Ansätze, die wir haben. Bei uns geht es um eine schnelle Abfolge von Ereignissen, von Entspannung, Spannung und Entspannung, von Risikowagnis und Ergebnis, sei es Belohnung oder Enttäuschung. Das viel oder wenig ergibt sich durch die Zeit, die ich dafür einsetze, weil bei Glücksspielen, so wie wir diese veranstalten, sei es in der Spielbank oder auch im Automatenspiel oder sonst wo, bedeutet ja immer, dass ich pro einer gewissen Zeiteinheit Geld einsetzen kann, das durch die Zeiteinheit limitiert ist, zum einen, und zum anderen durch meine individuellen Leistungsmöglichkeiten. Was da viel ist und was da wenig ist, ist definiert durch die individuelle Leistungsfähigkeit des Gastes und seine Bereitschaft, für diese Form von Unterhaltung Geld auszugeben. Das ist sehr, sehr auf der individuellen Ebene angesiedelt.
Verstehe ich. Bleiben wir mal bei einem Begriff und schwenken dann ein bisschen individuelle Leistungsfähigkeit. Ja. Und jetzt beziehe ich das mal auf Sie. Sie sind ja als stellvertretender Vorstandssprecher der Merkur Group, stehen ja für eines der wirtschaftlich erfolgreichsten Glücksspielunternehmen hier in diesem Land, haben aber, wie wir eben gehört haben, ja auch eine Biografie, die vieles andere auch gemacht hat. Und nicht alles war davon ja immer, sag ich mal, so ganz erfolgreich. Oder die Unternehmen, in den 1860 München denke, gab es, glaube ich, mal einen Zwangsabstieg, Festina, Dopingskandal, also ne, Uhre für die Uhren. Hat sie das gestählt für die Glücksspielbranche? War das so ihre Vorbereitung für etwas, wo sie ja nun jetzt, ich weiß gar nicht wie lange, unter permanentem öffentlichen Druck stehen?
Ach, wissen Sie, gestellt hat es mich nicht. Weil ich Stahl war, habe ich diese Jobs gekriegt. Nehmen wir mal den Dopingskandal bei Festina. Man hat mich damals, ich habe doch von Uhren keine Ahnung, habe ich auch heute noch nicht, aber man hat mich engagiert als Krisenmanager. Und zwar an einem Sonntagmorgen, als der Dopingskandal an den Champs-Élysées in Paris ausbrach, suchte man jemanden, der mit Krisensituationen glaubte, gut umgehen zu können. Und das war der Augenblick, in dem ich hinzukam, die Aufgabe hatte zu analysieren, was denn da passiert war. Ich kam sehr schnell drauf, dass dieser Skandal, der dann später Festina-Skandal war, gar kein Skandal dieses Unternehmens war, sondern ein Skandal, der die, den ganzen Radsport erschüttert hat. Und als ich dann so und durch die Zelte der verschiedenen Teams streuschte, stellte ich fest, Mensch, die machen das ja alle. Und da war mir die, in dem Augenblick war mir die Lösung klar. Und die war relativ schlicht und einfach. Gerader Blick, gerader Gang, gerades Tun. Das heißt, die Firma, die mich engagiert hatte, hat sofort die Teilnahme an der Tour de France abgebrochen, hat als erstes Unternehmen eine Anti-Doping-Charta in die Welt gesetzt, hat nie wieder, weil sie nicht dran glaubte, dass das dopingfrei sein könnte, ein Sponsoring eines Teams gemacht, hat aber gleichwohl den Radsport sehr üppig gesponsert. Und das war der Weg, geradlinig zu sein, ehrlich zu sein und mit dieser geradlinigen Reaktion die Sympathien der Menschen zu gewinnen, hat dazu geführt, dass in dem Jahr der große Durchbruch gelang für Festina in Europa. Nicht mein Erfolg, nicht der Erfolg von Festina, sondern das ist den Medien zu verdanken gewesen, weil die diesen Dopingskandal mit einem Namen verbunden haben. Und so viel Geld hätte man gar nicht bezahlen können für Werbung, als dies durch den Skandal passiert ist. Wie man so schön sagt, there is no negative PR. Das habe ich da gelernt. Und beim Fußball war es ähnlich, das will ich aber gar nicht ausführen. Da bin ich auch hingekommen, ohne vom Fußball Ahnung zu haben, sondern nur, um Krisen zu bewältigen. Das habe ich dann einige Zeit lang getan und dann war auch da mein Job erfüllt. Wobei ich, damals muss ich sagen, habe ich mich infiziert. Ne?
Womit?
Ich habe mich damals mit dem Löwenvirus infiziert und egal wo die stehen, egal was die machen, zur täglichen Lektüre gehören alle Münchner Zeitungen, um zu gucken, was denn da gerade so angesagt ist. Da ist ja Fußball etwas ganz Schräges, da passiert dann sowas. Ja. Außer bei anderen, da passiert das nicht. Das sind aber Menschen, die auch wissen, dass ich das so einschätze. Die sind Fans von einem speziellen Club, den ich hier nicht erwähnen will. Die mich kennen, wissen aber, wen ich meine. Da gibt es nicht so eine Liebe, wie das zu den Clubs sich entwickelt, die etwas gebeutelt sind.
Ja, mein Club ist nicht gebeutelt, der ist gerade in die erste Bundesliga aufgestiegen.
Gratulation.
Das wissen Sie natürlich, Sie sind ja da auch,
ja, klar.
Auch Unterstützer. Und in der ersten Liga soll er auch bleiben. Gestatten Sie mir den Karlauer, dass Sie eines in Ihrem Leben dann ja mitgenommen haben, nämlich das mit den Löwen. Auch heute sind die Löwen ja wohl immer schon da, wo sie auch hingehen. So,
ekelhaft, Sie sind ein Ekel, aber das wusste ich ja vorher.
Das wussten Sie doch vorher,
ja, klar.
Genau. Wir gönnen uns das ja. Ich hab eine Frage, die mir gerade gekommen ist, als Sie das so beschrieben haben, Herr Stoffers, kann man mit Authentizität Vorurteile abbauen? Also Sie haben das so beschrieben, ne? Dann waren wir authentisch und so weiter, weil das ist ja etwas, wo man ja schon auf vielen Podien und auch wir beide sprachen schon im Laufe der Jahre immer wieder darüber, wie muss man sich eigentlich aufstellen, weil unsere Branche ist ja mit Vorurteilen behaftet.
Ja, sie ist Gegenstand vorurteilshafter Bewertung. Es gibt keinen gesellschaftlichen Bereich, der so durchsäuert ist von moralinsauren Vorteilen wie der Bereich des Glücksspiels. Da hilft natürlich der aufrechte Gang, aber der aufrechte Gang allein ist es nicht, wenn der nicht die Überzeugung trägt, dass dieses Vorurteil durch positives Wissen abgebaut werden kann. Also, ich habe nichts gegen Vorurteile, ich habe sie selber. Vorurteile, jetzt komme ich wieder zu meinem Thema dazu, war evolutionär unglaublich wichtig. Stellen sich ein Neandertaler vor, auf den kommt jemand mit einem Knüppel zu. Gott sei Dank hatte der Neandertaler Vorurteile und hat sofort reagiert. Den musst du sofort niederschlagen, bekämpfen, vertreiben. Der konnte nicht sagen, ach komm mal her, lass uns doch mal einen Kaffee trinken, den es damals noch nicht gab. Vorurteil war überlebenswichtig. Heißt ja auch Vorurteil. Vorschnell urteilen. Kann man nicht, das ist wichtig in überlebenszentralen Situationen, aber unser Job ist es dann, diese Vorurteile, wenn wir wissen, dass sie dem wirklichen Urteil nicht entsprechen, abzubauen. Und das ist der Job, den wir beide ja auch machen, das Vorurteil durch positives Wissen, womit das keine Wertung ist, sondern durch validiertes Wissen zu korrigieren und durch eine realitätsgerechte Betrachtung zu ersetzen. Das ist das, was wir tun.
Hat das Auswirkungen auf das Verhältnis der beiden Säulen, so will ich sie mal nennen, des Glücksspielmarktes, auf der einen Seite also wir als staatliche Lotterien und auf der anderen Seite das gewerbliche Spiel, für das Sie stehen? Also sehen Sie da ein Missverhältnis in der öffentlichen Wahrnehmung?
Missverhältnis, sagen wir mal, wir haben eine unterschiedliche Betrachtung, weil es sich um zwei völlig unterschiedliche Konzepte handelt. Also Lotterien, insbesondere Lotto, so wie wir es heute haben, das wissen Sie auch, ich habe schon häufiger erzählt, ist eine geniale Erfindung. Das ist eine Steuerzahlung mit Gewinnmöglichkeit oder mit Wohltätigkeit.
Eine Freiwillige.
Ja, ja. Deswegen sage ich ja, mit Wohltätigkeit garnierte Habgier. Das ist ja ein tolles Konzept. Das heißt, für soziale Zwecke wird Geld eingesammelt, nicht für soziale Zwecke, aber es wird Geld eingesammelt. Jeder hat das Gefühl, er tut auch, wenn er verliert, etwas Gutes. Man ist also gar nicht böse darauf, wenn man verliert. Und auf der anderen Seite locken enorm hohe Gewinne, mit denen man eine neue Lebensperspektive entwickeln kann. Das ist ein komplett anderes Spielkonzept als unseres. Insofern sind auch unterschiedliche Bewertungen und Regulierungen sinnvoll. Also, wenn Sie jetzt darauf anspielen zu sagen, naja, wir Lotto haben mehr Privilegien als ihr, dann ist das nicht ganz richtig. Sie müssen so konstruiert sein wie jetzt, sonst würde es sie nicht geben. Stellen Sie sich vor, Sie wären kein Monopol. Und Sie würden konkurrieren müssen mit allen möglichen Lotterien hier auf der Welt. Dann wäre der soziale Aspekt im Eimer, der wohltätige Aspekt im Eimer, weil dann müssten Sie mehr ausschütten. Jetzt geben Sie den Spielern 50% zurück. Völlig okay, aber haben damit die riesige Luft, die gemeinnützigen Projekte, die kulturell bedeutsamen Projekte zu fördern. Und insofern, wenn man das will, und wir beide sind uns einig und ich besonders, das wollen wir so, dann braucht Lotto eine andere Regulierung als wir. Dass sich manche auf unserer Seite dadurch ungerecht behandelt fühlen, das ist so, aber die Ungerechtigkeit bei uns ergibt sich aus einem anderen Ansatz und nicht aus der Konfrontation mit Lotto, sondern aus dem Ansatz heraus, dass man dem Spielgast nicht zutraut, dass er in Eigenverantwortung seinem Spielvergnügen nachgehen kann und dass er bis in die Haarspitzen reguliert werden muss und kontrolliert werden muss. Das empfinde ich persönlich und viele, viele Millionen unserer Gäste auch als Zumutung. Ich, und das wissen wir auch, ist für mich auch im absoluten Widerspruch zum Artikel 2 unseres Grundgesetzes, der uns eine allgemeine Handlungsfreiheit garantiert. Aber das ist jetzt keine Konfrontation zu Lotto, ne?
Nein, das habe ich so verstanden, auch wenn ich natürlich Begrifflichkeiten wie Habgier und so weiter ablehne.
Ich finde das schön. Wissen Sie, die sprechen mit einem Habgierigen. Das ist überhaupt kein Vorwurf, sondern das ist ein Motor für Fortentwicklung.
Ja, und ob wir mehr ausschütten müssten oder...
Habe ich auch nicht gesagt. Sie dürfen gar nicht mehr ausschütten, weil das geht zulasten der wohltätigen Zwecke, die Sie haben. Sie müssen immer so viel ausschütten, dass die Leute noch Lust haben, bei Ihnen zu spielen. Und das klappt ja.
Naja, ich würde sagen, wir müssen so viel ausschütten, wie der Gesetzgeber vorschreibt, der demokratisch gewählt ist. Denn die staatlichen Lotterien gibt es, weil es ein Gesetz gibt. Und das Lottoprinzip gibt es, weil es ein Gesetz gibt,
Richtig. Was
das vorschreibt. Und genau deswegen, aber das haben Sie natürlich auch gesagt, ist die Zustimmung zu dem staatlichen Lotteriespiel, also die großen Lotterien, wie kein anderes Glücksspiel positiv beleumundet in der Bevölkerung. Das unterscheidet uns ja gar nicht.
Es ist doch auch fantastisch. Deswegen trete ich ja auch da durchaus für ein und sage, das ist auch korrekt, das muss auch erhalten bleiben, weil Sie haben ja die Chance sozusagen das Geld, was von uns kommt, das fließt ja nur mittelbar wohltätigen Zwecken zu, nämlich indem wir den maroden Staatshaushalt durch überhöhte Steuern finanzieren. Dass das in der Öffentlichkeit nicht so gut rüberkommt, wie die Förderung, die Sie dank des gesetzlichen Auftrags machen können, deswegen sage ich es verdeckte Steuerzahlung, das ist nun mal unser hartes Schicksal, aber das soll den Wert von Lotto nicht im Entferntesten mindern.
Nein, das, Sie wissen, das würde ich ja auch nicht zulassen. Ja. Das verdeckte Steuerzahlung bringt mich dann ja auch dazu zu sagen, dann hätten wir eigentlich eine Doppelbesteuerung, ne? Weil wir zahlen natürlich auch Steuern, genau wie Sie. Ich will noch eine Fachfrage anschließen, Herr Stoffers.
Ja.
Weil Sie eben davon sprachen, staatliche Anbieter und private Anbieter oder gewerbliches Glücksspiel, gegebenenfalls Privilegien, die sind ja verteilt. Wir als Monopolisten haben ja auch gewisse Auflagen, dürfen vieles nicht tun von dem, was private Anbieter dürfen, die auch da in Konkurrenz stehen. Und das Ganze liegt natürlich einem Grundsatz zugrunde, wo ich Sie fragen will, ob der noch zeitgemäß ist, nämlich, dass das eine über wirtschaftsrechtliche Regulierung geregelt ist und das andere aus dem ordnungspolitischen Ansatz. Ist das noch zeitgemäß aus Ihrer Sicht?
Wenn ich Lotto wäre, würde ich sagen ja. Weil das ist das einzige Schutzinstrumentarium, das ihr, das auch von mir für sehr hervorragend gehaltene Konzept des Lottos, gerade mit auch den wohltätigen Aspekten, garantiert und sichert. Für alle anderen Glücksspielformen ist das nicht mehr zeitgemäß, weil wir es hier, wenn Sie genau hinschauen, mit einem Gewerbe in Reinkultur zu tun haben, das Marktgegebenheiten folgt und das auch Regularien folgt, wie andere Märkte es auch haben. Ich würde es herauslösen, aus dem Polizei- und Ordnungsrecht beim gewerblichen Automatenspiel ist das ja schon, da ist das ja Gewerberecht mit einer Tendenz hin zum Polizei- und Ordnungsrecht. Ich würde Glücksspiel komplett im Wirtschaftsrecht sehen. Mhm. Da zucken jetzt viele zusammen wahrscheinlich. Aber
wäre ja nicht so, dass man Ihre Meinung noch nicht kennt. Ne?
Ja, ja, deswegen mit dem Zucken hört das dann aber trotzdem nicht auf. Aber ich glaube, das ist deswegen gut, weil Sie ja genauso wie wir unter dieser unglaublichen Schwarzmarktproblematik leiden. Und wir leiden darunter, weil und das will ich jetzt nicht parteipolitisch definiert sehen, weil wir Marktgesetzlichkeiten ignorieren. Also der Schwarzmarkt entsteht ja nicht, weil irgendwer auf die Idee kommt und sagt, Mensch, heute mache ich mal einen Schwarzmarkt und da verdiene ich dickes Geld. Sondern der Schwarzmarkt entsteht ja, weil Nachfrage vorhanden ist, die in dem, was wir bieten, in dem legalen Markt nicht mehr möglich ist. Deswegen gibt es diese Abwanderungsbewegung. Und wenn man jetzt den Gesetzen von Angebot und Nachfrage folgt, die werden ja übrigens perfekt durch die Illegalen beantwortet, dass diese Marktprinzipien funktionieren, dann müsste man zum Umgekehrten kommen und müsste sagen, na ja, wenn das denn so ist, dann müsste, da tut sich der Gesetzgeber schwer, das Glücksspiel, das Unterhaltungsspiel müsste den Bedürfnissen der Menschen folgen und ihnen die Angebote machen, die sie haben wollen. Natürlich auch in Grenzen. Die Qualität oder negative Qualität der illegalen Angebote werden wir niemals erreichen können und wollen. Aber man müsste dafür Sorge tragen, dass sie wenigstens im legalen Spiel noch eine, und so sagt es der Staatsvertrag, auch der Glücksspielstaatsvertrag, eine Alternative zum illegalen Glücksspiel sehen. Und daran leiden wir im Augenblick.
Herr Stoffers, jetzt sagen Sie, wir wollen gar nicht so auftreten wie illegale Anbieter. Ich glaube, darüber sind wir uns ja auch einig. Und dann sagen Sie, aber wir müssen ein bisschen was machen oder müssen mehr machen. Wo ist denn die Grenze? Und wer kann diese Grenze wirklich so gut festlegen, dass es auch eine Akzeptanz dafür gibt?
Ja, also Sie treffen in mir einen sogenannten Verfassungspatrioten. Für mich ist dieses Grundgesetz ist für mich der einzige Anlass zu Nationalstolz. Es gibt also meines Wissens kein Land, das ein Grundlagenwerk hat, wie wir das Grundgesetz haben. Und da, und deswegen komme ich wieder auf den Artikel 2, ist unsere allgemeine Handlungsfreiheit definiert. Und die natürlich auch mit der Entfaltung der freien Persönlichkeit zu tun hat. Da ist erstmal überhaupt keine Grenze. Weil mein Vater hat mir das mal erklärt, der direkt aus dem Krieg kam, mich zeugte und dann mir als jungen Mann schon, oder Jungen immer erklärte, Junge, weißt du was? Diese Welt hat sich verändert. Deutschland ist jetzt ein Land, das anerkennt, dass die Menschen frei sind. Hier gibt niemandem jemandem eine Freiheit. Jeder hat sie. Und wenn dir, mein Junge, wenn dir irgendjemand ein Stück deiner Freiheit nehmen will, dann muss er verdammt gute Gründe haben. Und das ist zu meinem Lebensprinzip geworden. Du musst verdammt gute Gründe haben, wenn du auch beim Glücksspiel jemandem seine Freiheiten einschränken willst. So, und das bedeutet immer die Notwendigkeit, Eingriffe auf das eben noch tolerierbare Maß zu reduzieren, damit die individuelle Freiheit nicht über Gebühr, also unverhältnismäßig eingeschränkt wird.
Nun ist es ja aber auch juristischer Grundsatz, dass natürlich auch die Artikel des Grundgesetzes eingeschränkt werden dürfen, ja, auch über normalgesetzliche Gesetzgebung und so weiter. Ist es vielleicht nicht auch so, dass Sie einfach die Gründe für eine Beschränkung nicht akzeptieren wollen?
Nee, das durchaus. Diese Begrenzung auch, das kennen wir doch im Artikel 5, wir kennen es im Artikel 6, wo dem Staat die Fesseln angelegt werden, was die Erziehung von Kindern und Jugendlichen angeht. Da steht, dass dieses das Recht und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht der Eltern ist. Das kennen wir ja alles. Natürlich erkenne ich die Gründe an und ich halte sie auch für wichtig. Aber wir kennen das aber auch, dass das Prinzip der Verhältnismäßigkeit eingehalten werden muss. Und da habe ich denn schon erhebliche Probleme. Warum, ich mache es ganz palastisch, warum soll einem Gast in einer Kneipe oder in einer Spielhalle bei uns auferlegt werden, dass er jeden Spielvorgang manuell auslösen muss? Im 5-Sekunden-Takt. Zack, zack. So, warum? Es gibt keinen Grund, und in der Wissenschaft wird vieles diskutiert, aber wir haben keinen Beleg dafür, keinen verlässlichen Beleg dafür, dass dieses Drücken im 5-Sekunden-Takt unter präventiven Gesichtspunkten etwas Positives sei.
Warum hat der Gesetzgeber das eingeführt?
Weil der Gesetzgeber ist auch nicht gefeit vor Allgemeinplätzen und vor überzeugend vorgetragenen Vorurteilen. Und wir sind jetzt ja bestrebt, und das haben Sie auch, Sie persönlich miterlebt, in den letzten Jahren bestrebt, evidenzbasierte Entscheidungen herbeizuführen.
Nicht der Schlechteste.
So, sehen Sie, und da komme ich wieder zu meiner Vorurteilsgeschichte zurück. Wenn es darum geht, Vorurteile abzubauen, heißt das ja, so lange zu wühlen, bis man Wahrheit entdeckt. Und in der Forschung geht das ja nur damit nicht, dass man versucht, seine Vorurteile zu bestätigen, sondern sie zu erschüttern. Und das ist in den letzten Jahren, auch dank unserer beider Bemühungen, einigermaßen in den Vordergrund getreten, dass wir liebgewonnene Vorurteile zwar weiterhin lieb haben, aber ihnen sie doch nicht zum handlungsleitenden Element werden lassen, sondern sie immer wieder in Frage stellen. Das passiert jetzt gerade bei der Novellierung der Spielverordnung, das wird demnächst passieren, bei der Novellierung des Glücksspielstaatsvertrags. Und da hoffe ich drauf, dass dort mehr, ich könnte sagen, vernunftgeleitet oder evidenzbasiertes in den Vordergrund tritt. Das muss nicht das Schlechteste sein.
Ist die Spielsuchtgefahr auch so eine von der anderen Seite liebgewonnene Ideologie, der man also deutlich weniger Berücksichtigung schenken sollte?
Ja, das fängt schon bei den Begriffen an. Wissen Sie, alleine schon der Satz, wissen Sie auch, der regt mich auf, Spielen kann süchtig machen. Das ist eine permanente Bestätigung eines Vorurteils, was so nicht stimmt.
Ist das das, was Sie am meisten ärgert? Ist das das Pauschalurteil, wo Sie sagen,
das ist sozusagen die Kumulation des ganzen Elends, wird in diesem Begriff klar. Das ist eben nicht so. Und wenn mir das auch keiner glaubt, spätestens seitdem wir wissen, dass die für die betroffenen Menschen lebenswichtigen Medikamente, mit denen man die Parkinson-Krankheit bekämpft, Spielsucht verursachen können, also Impulskontrollstörungen dieser Art verursachen können, wissen wir, dass diese Behauptung, Spielen macht süchtig, so nicht stimmt. Also, ich drücke es wieder ganz, ganz plump aus. Wenn jemand an unseren Spielgeräten spielt, exzessiv, einfach nicht aufhört, dann macht ihn dieses Gerät nicht süchtig, sondern das Gerät ist wie ein Thermometer, das anzeigt, mit dem Typen, mit diesem Menschen stimmt was nicht, er ist krank. Und dann beginnt erst die Suche, wo ist denn die Ursache für sein Problem? Wenn man das nur auf das Gerät oder das Spielangebot legt oder wenn man an die Rentnerin denkt, die viel Geld in die Lottoannahmestelle trägt, dann ist das nicht das Lottoangebot, was das Problem macht, sondern wir müssen da weitergehen und gucken, wo sind da die Probleme? Und man wird dort sehr schnell auf eine Fülle von anderen Ursachen stoßen, die wir mit einer Regulierung des Glücksspielangebots nicht gebacken kriegen. Mhm. Und natürlich, Sie sehen das ja auch in Ihrem Angebot, ne? Dann gibt es auch im Bereich, wenn angenommen Lotto würde das so tun können, wie es jetzt unbedingt geboten wäre, digitale Wege zu beschreiten. Dann kommt auch da Regulierung der alten Art immer mehr an ihre Grenzen. Und da kommt der olle Pädagoge wieder raus, aber das kann ich später.
Sie haben eben gesagt, Regulierung und der Gesetzgeber ist auch vor Allgemeinplätzen nicht gefeit. Meinen wir beide den Gesetzgeber oder meinen wir vielleicht die Institution, die beauftragt wurde, für einen geordneten Glücksspielmarkt in Deutschland zu sorgen?
Sie spielen auf die GGL an.
So spiele ich darauf an.
Jo. Dann kann ich Ihnen nur sagen, die Idee, die hinter der GGL steckt, die ist ja keine originär deutsche Idee.
Nein.
Wir haben es dann nur ein bisschen deutsch gemacht. Das Vorbild finden wir ja in Großbritannien, das ist die Gaming Commission, die ich für ein hervorragendes Regulierungsinstrument halte, die blitzschnell auf Verfehlungen reagiert, die für Ordnung im Markt sorgt. Denn da, wo es um viel Geld geht, das wissen Sie bei Lotto fast mehr als wir, wenn ich an die Umsatzhöhen denke, da muss auch ein regulierender Eingriff sein, wie jeder Markt eine Regulierung braucht. Was wir hier nur falsch gemacht haben, ist, dass wir diese Behörde nicht mehr Autonomie gegeben haben, dass sie selbst ohne immer wieder die Rückversicherung oder Genehmigung oder die Erlaubnis oder irgendwas seitens der 16 Bundesländer handeln kann. Entscheidungen, die dringend notwendig werden, versacken dann im Abstimmungsprozess unter 16 Bundesländern. Und wir wissen, angesichts auch der Verwerfungen, politischen Verwerfungen, die wir in Deutschland haben, dass es immer schwierig ist und zunehmend schwieriger wird.
Also mit dem Föderalismus, meinen Sie?
Föderalismus, was habe ich denn gesagt?
Ja, ich wollte es nur noch mal klarstellen, dass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was gemeint ist.
Den Föderalismus halte ich für insgesamt gut, aber der Föderalismus kann, und dazu ist er immer in der Lage und gut beraten, bestimmte Funktionen und bestimmte Marktgesetzlichkeiten, die an den eigenen Landesgrenzen keinen Halt macht, gemeinsam zu regulieren. Das haben sie auch in der GGL so vorgehabt. Deswegen heißt das Ding ja auch gemeinsame Glücksspielbehörde. Und leider ist dann die Gemeinsamkeit wieder zum beliebigen Spielball von Partikularinteressen geworden. Schade. Mhm. Aber das kann man ja noch ändern.
Ändern kann man alles. Wir leben in einer Demokratie.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Ich glaube, dazu stehen auch wir beide ganz persönlich und auch sehr intensiv, auch in unserem Handeln und tun. Der Föderalismus macht Entscheidungsprozesse unter Umständen etwas langsamer. Gleichzeitig sehen wir, dass sich der Glücksspielmarkt international mit zunehmender Geschwindigkeit transformiert. Sie sind mit der Merco Group ja in zahlreichen europäischen, ich weiß gar nicht, sind Sie auch noch in Übersee unterwegs?
Ja, ja.
Und aktiv und kennen natürlich auch unterschiedliche Regulierungsstrukturen. Eben haben Sie gesagt, da hat Deutschland gelernt, Großbritannien, Skandinavien gab es ja schon und gibt es ja ähnliche Strukturen wie die GGL. Welche zwei Dinge wären es, die Sie nennen würden, wo Deutschland jetzt, heute, 2026 aktuell von anderen Ländern lernen kann?
Ja.
Gibt es da Vorbilder?
Ja, gibt es. Und ich sage auch den Bereich, wo das relevant sein könnte. Wir diskutieren ja sozusagen ohne ihn, ohne diese Regelung zu benennen, auch immer um die Grundbedingungen des Glücksspielstaatsvertrags, den Paragraphen 1, wo die Ziele drinstehen. Und da stehen ja unterschiedliche Ziele drin. Und das ist Vorbeugung von Suchtgefahren etc. etc. Aber ein Ziel wird manchmal nur als ein paralleles Ziel betrachtet, nämlich die Verhinderung von Schwarzmärkten und die Kanalisierung von Spielinteressierten in legale und gut kontrollierte Bahnen. Das geht manchmal unter. Und ich bin zutiefst davon überzeugt und sehe auch ein Land, wo dieser Kanalisierungsgedanke, übrigens ein schwieriges Wort, ja. wenn ich das so aus meiner Perspektive sehe, ich würde mich ungern kanalisieren lassen, ne? Aber egal. Damit ist ja gemeint, dass Menschen die Möglichkeiten geöffnet sein sollten, in gute, seriöse und legale Bahnen zu gehen, um dort Glücksspiel zu betreiben. Diese absolute Priorisierung des Kanalisierungsgedankens hat Dänemark geleistet. Und wenn man sich dort in die, wenn man dort in die Statistiken guckt, sieht man auch, dass der Schwarzmarkt seit Jahren im Schrumpfen begriffen ist und die eine enorm hohe Kanalisierungsquote haben. Weil dort weil dort logischerweise gesagt wird, na ja, alle anderen Ziele, die wir erreichen sollen, Spielsuchtprävention etc. etc., können wir ja dort nur leisten, wo wir die Gesetze zur Anwendung bringen. Und das geht nur im legalen Markt. Also müssen wir zunächst mal dafür sorgen, dass der legale Markt die absolute Priorität hat und wir den nicht begünstigen, das wäre falsch, aber den so ausgestalten, dass er auch eine erstrebenswerte Alternative zum illegalen Geschäft sein kann. Das ist dort hervorragend gelungen. Das muss ich schon sagen. Und da hoffe ich, dass wir in der Diskussion der nächsten Jahre bis zur Novellierung des Staatsvertrags, ist ja nicht mehr allzu lang, dazu kommen, zu erkennen, dass das der Fall ist. Wir müssten es, wenn wir denn vernunftgerecht arbeiten, müssten dazu kommen, weil es gibt sonst keine Alternative mehr zur Bekämpfung des Schwarzmarkts.
Die Regulierung war in Deutschland ja, als es nur stationäres Spiel gab, ja noch verhältnismäßig einfach. Digitalisierung verändert aber die Welt und natürlich auch die Spielhallenwelt. Und das, wie ich auch aus unseren letzten Gesprächen weiß, fundamental. Wie gehen Sie als Unternehmen damit um? Vielleicht auch so mit so einem Hinweis auch noch, wie Glücksspiel und Social Media oder zusammenwachsen oder wie generell Dinge zusammenwachsen. Sie wissen, wir von Westlotto sind ja auch bei der ganzen Frage von Prävention, also den richtigen Umgang zu erlernen mit Spielen oder vor allen Dingen auch mit Glücksspiel in Spielen da unterwegs. Was ist Ihre Antwort auf die Digitalisierung der Welt?
Da liegen wir uns eigentlich schon in den Armen. Ich gebe zwei Teilantworten. Punkt Nummer eins, was macht eigentlich Digitalisierung mit den Spielhallen oder auch mit den Spielbanken? Die Digitalisierung wird diese Veranstaltungsorte nicht vernichten. Absolut nicht, weil dort ist eine andere Qualität, eine andere Erlebnisqualität. Dort sind viele Menschen, die etwas, jeder für sich einzeln, aber doch gemeinsam tun. Es ist ein Erlebnisraum. Ich vergleiche sie mal gerne mit dem Angler, naheliegend zu meinem Heimatort, der an der Lippe steht und angelt am Sonntagmorgen. Das Angeln macht viel mehr Spaß, wenn 40 Meter weiter noch ein Angler steht und rechtsrum noch ein Angler steht. Und wenn auch kein Fisch an der Angel ist, man zieht so dran, als sei einer dran. Es macht unglaublich Spaß, auch diese nonverbale Kommunikation zu betreiben. Das heißt, die Spielhallen und auch die Spielbanken sind ein Erlebnisraum von Gleichgesinnten. Insofern werden sie immer überleben und immer eine Chance haben. Wir erleben es ja in UK, wo es ja schon lange auch virtuelles Automatenspiel und Ähnliches gibt. Die Spielformen haben, wenn man es aus unternehmerischer Sicht sagt, eine friedliche Koexistenz. Aus Sicht der Konsumenten hat man eine breite Fülle, sein Spielbedürfnis dem eigenen Gusto entsprechend zu verfolgen. Jetzt komme ich aber zum zweiten Punkt, wo wir uns sehr verbunden fühlen. Sie sagen, wir versuchen auch in der Prävention etwas an die Kunden heranzubringen, an die Verbraucher heranzubringen. Ich glaube, das ist die einzige Chance der Vielgestaltigkeit der Glücksspielangebote und der unüberschaubaren Distributionswege von Glücksspielangeboten beizukommen. Also, jetzt kommt wieder mein Alter und die alte Pädagogenseele zum Ausdruck. So eine ähnliche Situation, wie wir sie jetzt erlebt haben, haben wir erlebt bei der Einführung des sogenannten Privatfernsehens. Da brach die Welt zusammen. Ein Kanzler namens Schmidt hat damals den fernsehfreien Sonntag verlangt. Heute wirkt es ein bisschen skurril, aber es war sehr ernst genommen. Und man hat Regelwerke erschaffen und gemacht und getan. Und plötzlich merkt man, dass die Fernsehsignale, die Funksignale nicht an der Grenze Halt machen. Und erst dann ist man zu der klugen Einsicht gekommen, nee, das kriegen wir nicht über die Anbieter geregelt, das kriegen wir, damals nannte man sich Rezipienten, das heißt über die Kunden geregelt. Wir brauchen sowas wie eine Medienkompetenz. Und diesen Gedanken greife ich heute auf und forciere ihn, wo es geht. Wir brauchen keine Spielkompetenz, sondern wir brauchen eine Risikokompetenz. Wir müssen Menschen, insbesondere junge Leute, mehr befähigen, mit Risiken, egal wo sie denn sind, umzugehen. In Australien macht man das zum Beispiel schon ein bisschen, indem es Regionen gibt, in denen die Jungs und Mädchen in der Schule die Prinzipien der Sportwette erklärt bekommen, damit diese Sportwette für sie entzaubert wird, die Magie verliert und damit sie rationaler an dieses Spielangebot herangehen. Ich glaube, das könnte auch ein Vorbild für uns sein, zu sagen, wir müssen uns vor der Dämonisierung, die macht es nämlich attraktiver, von Spielangeboten schützen. Und auf der anderen Seite müssen wir die Leute befähigen, in einer für sie selbst verantwortlichen Weise damit umzugehen. Ich glaube, so sehe ich auch das, was Sie da tun. Mhm.
Herr Stoffers, gestatten Sie mir, mit zum Schluss kommen, eine Frage, die mich manchmal umtreibt und wo ich aber noch nicht gesehen habe, ob es dafür eine Lösung gibt. Vielleicht oder eine Antwort gibt, eine befriedigende. Vielleicht können Sie die liefern heute.
Ach du liebe Güte.
Ja, das ist vielleicht eigentlich ganz profan. Wir reden über Werbung für Glücksspiel und ich will gar nicht das ganze Fass aufmachen, dafür reicht die Zeit auch gar nicht. Aber es gibt ja, und Sie sprachen das eben in anderen Zusammenhängen an, das Bestreben zu sagen, na, wir müssen da auch mehr dürfen. Wir müssen da auch mindestens in ähnlicher Form auch werben dürfen, dass wir sagen, wir haben ein attraktives Glücksspiel. Zum Beispiel die Sportwette ist da ja sehr weit vorne und auch in Ihrem Unternehmen ist die Sportwette ja letztendlich verankert. Also mehr Werbung oder sagen wir mal etwas konzentriertere Werbung. Gleichwohl ja man gesellschaftlich gerade diskutiert, ob es nicht sowieso schon zu viel ist. Auf der anderen Seite betreiben Sie Aufstellung von Automaten, wo Sie ja eigentlich keine Werbung machen. Und sagen doch, na, da klappt's doch auch. Also was stimmt denn nun? Braucht Glücksspiel mehr Werbung? Oder sind Sie nicht eigentlich das lebende Beispiel dafür, dass es auch ohne Werbung geht?
Beides geht. Und das kommt auf das Glücksspielangebot an. Wenn ich ein stationäres Angebot habe, an dem ich täglich vorbeistolpere, kann die Werbung gegen Null gehen. Wenn ich aber ein Angebot habe, das fängt bei den Spielbanken an, davon gibt es nur 80 Stück in Deutschland und hört gerade bei der Sportwette auf, wenn sie nicht stationär betrieben wird, sondern virtuell betrieben wird, da brauche ich ein Schaufenster. Und dieses Schaufenster schafft mir nur die Werbung. Und wenn Sie schon auf die Sportwette zu sprechen kommen, ist das noch ein besonderer Aspekt. Die Sportwette und Sport müssen sich eigentlich gegenseitig dankbar sein. Ohne den Sport gäbe es die Sportwette nicht. Und mit Sportwette wird der Sport, insbesondere Fußball, viel, viel spannender und man ist mehr involviert. Das heißt, manche Sportarten, zum Beispiel Tennis, bei älteren Leuten, die kein Tennis mehr spielen, lebt davon, dass man darauf wetten kann, weil damit wird man Teil des Spiels. Insofern sind diese beiden Dinge wie siamesische Zwillinge. So sagt man auch, sei die Sportwette entstanden vor langer, langer Zeit in der Oberklasse der englischen Bevölkerung. Mhm. Diesen Aspekt finde ich ganz besonders interessant. Jetzt nicht auf das inzwischen längst fast in Vergessenheit geratene Ende unserer Beteiligung an der WM. Aber auch dort haben wir gesehen, wenn Sie darauf gewettet haben, gehen Sie anders in die Spiel rein. Sie sind nicht gelangweilt nach einer Viertelstunde erstens von dem etwas schwierigen Spiel und von der Kommentierung, die Ihnen nicht passt. Nein, Sie bleiben länger, weil Sie haben sich ja durch die Wette für etwas entschieden. Das gibt enorm mehr Spannung und weckt noch mehr Interesse für den Fußball. Das sage ich Ihnen aus meiner Seele als Fußballmanager. Das braucht man. Sonst sind die Leute nicht mehr beim Spiel. Und von daher sehe ich durchaus die Nützlichkeit der Werbung nicht nur für die, die das Glücksspielangebot machen, sondern auch die, in diesem Fall die Sportwette, den Gegenstand ihres Geschäftes im Sport sehen. Und beim sonstigen Glücksspiel, muss ich Ihnen sagen, virtuelles Automatenspiel und so, da brauchen wir die Werbung, damit insbesondere auf den sozialen Medien, damit die Kundschaft nicht zu leicht durch völlig absurde Glücksversprechungen in die illegalen Kanäle gesogen werden.
Mhm. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist eine Meinung. Wir haben auch gehört, lieber Herr Stoffers, die Nicklichkeit erlaube ich mir, dass Sie gerade sich zum Fachexperten für Fußball und Fußballspiel gemacht haben, wo Sie doch eingangs noch gesagt haben, davon habe ich keine Ahnung. Aber
ich kenne das Geschäftsmodell. Ich habe auch von Lotto keine Ahnung, kenne aber trotzdem Ihr Geschäftsmodell, was ich gut finde.
Das ist gut.
Das ist doch schon mal löblich, ne?
Selbstverständlich. Und wir sind ja auch hier, um genau diese Meinungen auszutauschen. Oder nicht physisch hier, aber wir sprechen ja darüber. Ja. Und die aufmerksamen Zuhörer werden gemerkt haben, dass ich eine ähnliche Frage auch schon mal mit Dr. Christoph Niesen, einem der wichtigsten Sportfunktionäre hier im Land, diskutiert habe. Und der das mit einer völlig anderen Ableitung als Sie dann hier dargestellt hat, mögen sich die Zuhörer ihre Meinung bilden. Lieber Herr Stoffers, was hat Sie die Glücksspielbranche, und das ist meine letzte Frage an Sie heute, was hat Sie die Glücksspielbranche, die vielen Jahre, die Sie da schon sind, mit den Höhen, Tiefen, mit den Veränderungen, mit den vielen neuen Erkenntnissen, was hat es Sie persönlich gelehrt, Ihre Tätigkeit der letzten Jahre, was Sie vorher nicht wussten, obwohl Sie schon gesellschaftlich so breit aufgestellt waren?
Das ist eine verdammt schwere Frage. Und da eine kluge Antwort.
Sie sind aber ein kluger Gast.
Ja. Vielen Dank für die Blumen. Wissen Sie, es hat etwas, eine Befürchtung bestätigt, dass Wissen, fundiertes Wissen gegen moralinsaure Vorurteile kaum eine Chance hat. Und zwar sogar dann, wenn dieses Wissen von uns oder von anderen und die Wahrheit auf dem Tisch liegt. Weil, und das habe ich gelernt, weil ein großer Teil der politisch relevanten Bevölkerung Angst vor dem hat, was es nicht kennt. Am Ende komme ich als religiöser Mensch zu dem Ergebnis und blicke zum Himmel und sage, lieber Gott, lass Toleranz und Weisheit regnen. Ich schaff's nicht.
Dankeschön für die privaten Einblicke noch mit dieser letzten Frage. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute war mein Gast ein Gesellschaftsdenker, ein Branchenstratege, ich glaube, das ist jedem klar geworden, ein Pädagoge, so haben Sie sich mehrfach selber genannt, Herr Stoffers, und gesprochen haben wir über Vorurteile, über die Forschung, über Spielerschutz und natürlich über gewerbliches Glücksspiel, denn dafür stehen Sie ja nahezu wie kein Zweiter. Ich bin ja aus dem Ruhrgebiet und präge für Sie manchmal ja den Namen, Sie sind der Bertolt Beitz der Merkur Group. Aber das sind Sie natürlich nicht, denn Sie sind Manfred Stoffers, der stellvertretende Vorstandssprecher der Merkur Group, der heute mein Gast war. Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihre Einblicke und natürlich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern zu Hause fürs Zuhören.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Tschüss.
Das war das Westlotto Spielstudio für August, dem Podcast der Glücksspielbranche von Westlotto. Und vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu. Die nächste Folge erscheint dann im September. Und wer dann im Spielstudio sitzt, wie immer, ich weiß es heute noch nicht. Jedenfalls für mich war es eine Freude, heute Manfred Stoffers zu Gast zu haben. Und bis zum September sage ich Glück auf.